Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Publizistin und Juristin Liane Bednarz. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wir schauen auf die Themen und Debatten dieser Woche, auch auf so einiges, was frisch in den Nachrichten ist, in einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie uns zuhören. Seien Sie herzlich willkommen. Eine Szene hat für viele Diskussionen gesorgt in dieser Woche, nämlich vor genau einer Woche auf den Stufen des Reichstagsgebäudes.
Wow, Sie gehen, Sie gehen, Sie gehen, Sie gehen. Leute, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
Die Eskalation vor dem Reichstagsgebäude, der Versuch von Demonstrierenden, eben dort hineinzugelangen, der Versuch, der gescheitert ist. Frau Bednarz, was hat das bei Ihnen ausgelöst, diese Bilder?
Es ist natürlich ein erschreckendes Bild und es ist sozusagen natürlich eine Wunschvorstellung von Rechtsextremisten, den Reichstag zu stürmen. Aber es gibt eben auch dieses sehr starke Gegenbild, nämlich die drei Polizisten, die genau das verhindert haben. Und besser kann man eigentlich die wehrhafte Demokratie ihrerseits nicht in ein Bild fassen.
Es hat auf jeden Fall auch die Frage ausgelöst, wer da so alles zusammenkommt bei diesen Demonstrationen. Sie haben sich damit ausführlicher beschäftigt und das ist unser erstes Thema gleich. Wir haben intensive Debatten hinter uns, eine Debattenwoche nach der Demonstration der Corona-Querdenker heute vor einer Woche mit der Eskalation, die es dann auf der Treppe des Reichstages gab. Und ganz zentral steht eine Frage: Wer kommt da eigentlich zusammen? Wer versammelt sich in diesen Protesten? Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur mit dem Kabarettisten Florian Schröder gesprochen, der sich diese Proteste am Ursprungsort angeschaut hat in Stuttgart.
Mit der Erkenntnis, dass da insgesamt eine sehr interessante bis irritierende Mischung aus Leuten zusammenkommt, bei denen man nicht so richtig weiß, was ihre intrinsische Motivation ist, warum sie da hingehen. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine Autoritätsskepsis gegenüber denen, die sie im Moment als die Mächtigen, als die Herrschenden bezeichnen, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner unsäglichen Koalition mit der Kanzlerin, die die Texte für ihn schreibt. Das scheint irgendwie so das Einzige zu sein, worauf man sich einigen kann. Was aber den großen Nachteil hat, dass man eben auch keine Berührungsängste hat, am Ende mit Leuten wie dann später in Berlin mitzulaufen, die eben einen ganz anderen Staat wollen und die eben letztlich keine Demokratie mehr wollen, wie wir sie im Moment haben.
Das sagt der Kabarettist Florian Schröder. Liane Bednarz, ist das eine für Sie gute, treffende Beschreibung, Zusammenfassung?
Ja, es ist alles das, was er gesagt hat, ist richtig, das stimmt. Aber es gibt noch eine tiefere Ebene, die diese Milieus einigt, die man dort sieht. Also sowohl die Rechtsextremisten als auch die Esoteriker und alternativ denkenden Leute, aber eben auch Christen mit Rechtsstrahl, die dort auftreten. Im Kern ist es letztlich eine antimoderne Haltung. Es ist die Sehnsucht nach einem so einer Art natürlichem Zustand. Deswegen speist sich diese Szene auch so massiv aus diesen Impfgegnern letztlich. Man ist sehr wissenschaftsfeindlich, insofern eben auch antimodern, durchaus auch teilweise gegen die Aufklärung gerichtet und will sozusagen den Körper eben reinhalten von möglichen Impfungen. Und im Detail unterscheidet sich diese Szene dann halt, dass eben die Rechtsextremisten vor allem irgendwelche völkischen Natürlichkeitsvorstellungen haben, während eben diese Esoterik-Szene in dieser Hinsicht auch moderne Wissenschaft ablehnt und die Christen eben auch sozusagen so eine Art göttliche Schöpfungsordnung wiederherstellen wollen und da eben auch möglichst keine Eingriffe in ihren Körper sehen wollen.
Für viele war und ist das ja ein Widerspruch, wenn man diese Bilder sieht und gesehen hat. Wir werden sie ja wiedersehen, es soll ja weitere Demos geben. Regenbogenfahnen einerseits, Sie haben es genannt, die Esoteriker, die man eigentlich auch eher, irgendwo politisch, ich sage es mal grob, eher links verorten würde. Und dann eben diese Reichskriegsflaggen. Wie gesagt, dieser Widerspruch, der für viele da ist, ist der für Sie gar nicht da?
Ja, der Widerspruch ist auf den ersten Blick da, aber man muss sehen, dass sich eben diese jeweiligen Milieus so sehr in ihrer Aversion auch gegen die Corona-Maßnahmen hineingesteigert haben, dass sie dagegen jetzt unbedingt mobil machen wollen und dann ist es ihnen im Zweifel egal, wer dort an ihrer Seite ist. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Esoterik-Szene per se links wäre. Es gab gerade zwei gute Artikel dazu in der Zeit und im Tagesspiegel, wo das näher beleuchtet wurde. Ein Teil der esoterischen Szene war schon immer auch durchaus offen gegen rechts. Es gibt ja auch diese völkische Siedler. Innerhalb der neuen Rechten gibt es auch Teile, die sich eben sehr auch der Ökologie verschrieben haben. Und die sind natürlich dann auf diesen Demos auch sehr präsent und diese Art der Esoteriker auch sehr, sehr anfällig für Verschwörungstheorien.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch ganz normale Leute? Also ich sage Ihnen mal, was mir durch den Kopf gegangen ist, weil ich als die G20-Proteste in Hamburg ja auch eskalierten an verschiedenen Stellen und wir Gewalt sahen, eigentlich immer diejenigen, die da in großer Zahl demonstriert haben, verteidigt haben und gesagt hat, man kann nicht immer alle in Mithaftung nehmen für Leute, die da auch mit marschieren, die sich dem anschließen. Und habe gedacht, wenn ich diesen Maßstab damals bei G20 angelegt habe, muss ich den nicht jetzt auch da anlegen?
Naja, man muss ja, glaube ich, hier sagen, das ist ja nicht die erste Demo dieser Art. Es gab die erste am 1. August, da wurde schon breit in der Presse darüber berichtet, dass dort eben auch Rechtsextremisten waren. Und wer dann immer noch dahin geht und das in Kauf nimmt, weiß eigentlich doch, was er tut. Und was übrigens auch interessant ist, wenn man sich mal die Altersstruktur ansieht, darauf hatte Thomas Schmid als erster hingewiesen, da sind kaum junge Leute. Das sind überwiegend Leute mittleren Alters oder älteren Alters. Während die junge Generation, die ja auch mit Digitalisierung aufgewachsen ist, die gerade, denken Sie an Fridays for Future, auch sehr, sehr auf die Klimawissenschaft zählt. Aber hier, diese Szene ist eben wissenschaftsfeindlich und glaubt im Prinzip kaum noch an die Schulmedizin. Und wenn man sich da so reinsteigert und dann einem im Zweifel für Reichskriegsflaggen egal sind, dann mag das sein, dass das normale Menschen sind, aber verurteilenswert ist es trotzdem.
Ich frage mich ja, inwiefern das auch beunruhigend sein muss. Wie beunruhigt sind Sie, dass es so etwas gibt, auch in dieser Form, in dieser Zahl?
Also ich muss sagen, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass die Hemmschwelle so weit sinkt, also dass man neben Reichskriegsflaggen die Straße entlangläuft. Auf der anderen Seite würde ich das auch nicht überbewerten. Es waren knapp 40.000 Leute, die sich jetzt eben aus diesem Corona-Ärger speisen. Ob daraus, gerade weil es auch so heterogen ist, sich da jetzt wirklich eine neue große Bewegung zusammenschweißt, glaube ich eher nicht. Zumal interessant ist auch zu sehen, wie die Neue Rechte diesen Diskurs verfolgt. Es gibt Stimmen wie Martin Sellner von der rechtsextremistischen Identitären Bewegung, der darauf hofft, dass man dieses Potenzial für sich nutzen kann, während Götz Kubitschek, also der neurechte Vordenker aus Schnellroda, eher abwinkt und da eigentlich kein großes Potenzial erkennt, gerade weil es auch zum Teil so wirklich schrille Szenen dabei sind.
Ja, und weil, ich meine, das muss man ja auch mal bedenken, wir haben ja wirklich in Friedenszeiten noch nie eine derartige Einschränkung des Privatlebens, der Grundrechte durch den Staat erlebt. Und ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie groß die Zustimmung dazu eigentlich ist. Also wie wenig Widerstand sich dagegen regt. Wo ich mich manchmal sogar frage, was muss dann eigentlich mehr beunruhigen? Jetzt hat es natürlich alles einen sehr rationalen Kontext und deswegen ist es die Zustimmung ja auch so hoch. Nur manchmal, gerade auch am Anfang, kam mir so die Sorge, wenn die Menschen so schnell bereit sind, das alles dran zu geben, könnte das eigentlich auch passieren, wenn das jemand versucht, aus nicht so lauteren, aus nicht wissenschaftlichen Gründen? Also wie stabil ist eigentlich das Verhältnis der Mehrheit zu der Wichtigkeit der Grundrechte?
Das halte ich schon für relativ stabil. Es wurde ja wirklich von Anfang an auch sehr gut kommuniziert, warum diese Maßnahmen jetzt eingeleitet werden. Und gerade Frau Merkel konnte man ja auch wirklich die ehrliche Angst und auch Sorge um die Bevölkerung anmerken. Also ich glaube, wenn da jetzt irgendjemand sich autoritär aufschwingen würde, das würde die Bevölkerung schon merken.
Es gibt einen Gedanken, einen Vorschlag des Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier hat heute in einem Zeitungsinterview angeregt, eine offizielle Trauerveranstaltung für die Corona-Opfer in Deutschland abzuhalten. Wie genau die aussehen könnte, darüber will er mit Parlament, also dem Bundestag, Bundesrat und der Regierung sprechen. Wir tun das jetzt schon mal. Die Publizistin Liane Bethnertz ist weiter an meiner Seite. Vielleicht können wir ja ein paar Ideen liefern, dann können die schon auf was aufbauen. Aber erstmal die grundsätzliche Frage an Sie. Brauchen wir das?
Ich finde die Idee richtig, weil sie diese Trauer, die ja nun wirklich auch die Angehörigen dieser knapp über 9000 Menschen haben, die gestorben sind, die ist ja da. In meinem näheren Umfeld ist selber jemand an Corona sehr, sehr unerwartet gestorben. Und dass man als Staat da angemessen nochmal dieser Trauer Ausdruck verleihen möchte, das finde ich ist schon richtig. Ist auch eine Frage der Ehrung der Toten, auch der Angehörigen. Und das zentrale Argument des Bundespräsidenten ist ja, dass er sagt, es war eben in vielen Fällen nicht möglich, auch für die Angehörigen wirklich Abschied zu nehmen. Und um auch so dieser doch sehr schweren Situation dann auch noch mal Rechnung zu tragen, finde ich, ist ein sehr, sehr empathischer, zu unterstützender Ansatz.
Wir haben Stand heute laut Robert-Koch-Institut insgesamt 9.324 Menschen, die an den Folgen des Virus gestorben sind. Und ich finde auch diese Idee eines kollektiven Momentes eigentlich sehr gut, zumal das ja genau auch die Schwäche der Nachkriegsdemokratie in Deutschland ist. Also dass wir da immer sehr zurückhaltend sind bei solchen Dingen. Und wenn das von jemandem kommt wie Frank-Walter Steinmeier als sehr, sehr besonderem Staat überhaupt, dann ja, ist das, glaube ich, wirklich ein guter Schritt. Frage ist natürlich, und er hat es ja selber angedeutet, auch in dem Interview, ganz vorsichtig, wie müsste man das eigentlich machen, wie könnte man das machen und vor allem auch den Zeitpunkt. Also eigentlich kann man das ja auch in dem Sinne, wie es sein sollte, erst machen, wenn der Spuk vorbei ist.
Ja, das ist richtig. Also das sollte man vermutlich nicht in diesem Jahr noch machen. Und der Rahmen muss würdevoll sein. Andererseits sollte der Rahmen auch nicht so abgehoben sein, dass also jetzt nur Repräsentanten des Staates dort reden, sondern zum Beispiel eben auch Menschen, die tatsächlich jemanden sehr plötzlich verloren haben und vielleicht auch gerade eben in dieser besonderen Situation sich nicht verabschieden konnten. Also wenn man das schon macht, sollte man schon auch versuchen, dann diese spezielle Nähe auch zu den Betroffenen zu schaffen.
Sie haben das ja auch gerade selbst auch aus der eigenen Erfahrung angesprochen, diese Frage, was an Trauer möglich war, auch an Nähe möglich war. Das gilt für diejenigen, die gestorben sind, für die, die an Corona gestorben sind, aber auch andere, die jetzt in dieser Zeit gestorben sind. Gerade am Anfang gab es kaum die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Es gab kaum die Möglichkeit, Beerdigung in dem Sinne zu begehen. Und es gibt ja deshalb auch die Kritik. Das trifft die Kirchen, das trifft den Staat, das trifft im Prinzip uns sozusagen alle Corona-Maßnahmen Verantwortenden, dass da letztendlich ja die Abwägung zu sehr Richtung Gesundheitsschutz ging und zu wenig auf andere Dinge geachtet wurde. Ich denke da an einen frischen Text der Publizistin Jagoda Marinic in der Süddeutschen von gestern, die sagt, haben wir wirklich etwas versäumt und das ist sozusagen etwas, was berechtigt kritisiert werden sollte.
Ja, aber das wird natürlich jetzt bei ihr wirklich sehr aus der Ex-Post-Perspektive kritisiert. Und Jens Spahn hat ja schon ganz am Anfang der Pandemie gesagt, wir werden uns wahrscheinlich wechselseitig sehr viel verzeihen müssen. Und sie schreibt eben jetzt in ihrer SZ-Kolumne auch, dass eben Menschen in den Altenheimen möglicherweise vielleicht, sagt sie dann, vielleicht unnötig alleine waren und wie still diese Gesellschaft das hingenommen hat. Das finde ich zu hart und das sage ich übrigens als jemand, der selber betroffen ist. Meine Mutter ist in einem Pflegeheim, Hochrisikopatientin in mehrfacher Hinsicht. Und ich konnte sie anfangs auch nicht besuchen. Sie war zwischenzeitlich im Krankenhaus in der Zeit mit Verdacht auf Schlaganfall. Da konnte ich sie auch nicht besuchen, was hart war. Aber in der Abwägung, da jetzt hinzugehen, wo man noch nicht wusste, ist man möglicherweise auch ohne Symptome vielleicht selber infiziert und ansteckend, war für mich immer klar, dass ich niemanden gefährden möchte und habe das mit meiner Mutter alles im Detail auch vorher besprochen. Und was in der Diskussion so untergeht, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten, die Pflegeheime haben wirklich viel gemacht, also in unserem Pflegeheim gab es Videocalls. Also dieses Pauschalargument, die Menschen seien alleine gelassen worden, das teile ich so nicht. Also ich habe sehr viel mit meiner Mutter telefoniert und nochmals, also hinterher ist man immer schlauer, aber damals herrschte die Angst, dass man eben diese Menschen, wenn man da jetzt einfach weiter wie früher die Angehörigen besucht, da möglicherweise ganze Heime infiziert und dann Todesfälle auf dem Gewissen hat.
Das, was Sie von den Pflegeheimen erzählen, kann ich bestätigen. Insofern, wir haben hier einen ganz eindrucksvollen Podcast, Coronavirus Alltag einer Pandemie, der übrigens jetzt gerade wieder aufgenommen wurde, meine Kollegin Katrin Heise im Gespräch. Und da habe ich auch einige Gespräche geführt und gemerkt, wie gerade in den Pflegeheimen, aber auch in den Krankenhäusern versucht wurde, eben diese Begegnungen zu ermöglichen, so gut es ging. Auch manchmal, wenn ich das richtig verstanden habe, unter Ausdehnung der Regeln, die es gab. Gleichwohl, also Sie sagen, ja, es ist sozusagen eine Kritik aus dem jetzigen Standpunkt sozusagen auf die Vergangenheit gerichtet. Aber ich finde, da es uns ja jetzt auch noch Monate weiter tragen wird, diese Abwägung wichtig und dass wir da vielleicht auch mal neu austarieren. Also dass wir feststellen, es gibt auch, das klingt jetzt vielleicht zu salopp, aber es gibt Schlimmeres als Corona. Es gibt sozusagen Einsamkeit, es gibt das alleine Sterben, was dann schlimmer ist, wo wir jetzt aus der Erfahrung dieser letzten Wochen und Monate heraus vielleicht doch nochmal eine Neubewertung vornehmen müssen.
Genau, aber das passiert ja längst. Also Jens Spahn hat ja gerade gesagt, dass aus der jetzigen Sicht man eben Altersheime nicht nochmal schließen würde. Aber damals wusste man es eben nicht. Und dass jetzt man versucht, es aufzuarbeiten und sich zu fragen, was war richtig und war falsch, das ist ja richtig. Es gibt jetzt ja auch eine neue Initiative von drei NGOs, wenn man so will, unter anderem dem Verein Mehr Demokratie, aber auch dem BUND, die sehr konstruktiv an das Ganze herangehen und jetzt eben fordern, dass es auch eine Parlamentskommission geben soll, einen Bürgerrat, aber eben nicht mit so einem Ansatz jetzt möglichst viele Fehler zu finden, sondern einfach nüchtern abzuwägen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und nach vorne gerichtet mit dem Ziel, wenn nochmal sowas passiert, wie kann man das dann besser machen? Und natürlich soll man immer sich alles angucken und abwägen, aber ich bin eben gegen diese Tendenz mancher Leute, da jetzt zu negativ drauf zu schauen und zu vergessen, wie wenig wir am Anfang der Pandemie alle wussten.
Ein Thema hat diese Woche bestimmt und es bestimmt die Nachrichten auch heute. Der Fall Nawalny, die wahrscheinliche Vergiftung des Putin-Kritikers. Mittwoch hat die Bundesregierung gesagt, ja, er wurde vergiftet und zwar mit einem Gift aus der Novichok-Gruppe. Jetzt hat sich US-Präsident Donald Trump geäußert. Wir haben noch keine Beweise bekommen, aber ich werde mir das anschauen.
I think we have to look at it very seriously if it's the case. So I don't know exactly what happened. I think it's tragic. It's terrible. It shouldn't happen. We haven't had any proof yet, but I will take a look.
I hear Germany has made a, was it definitive or almost definitive, but we have not seen it ourselves. But I would certainly be okay with that. They want to do something. They want to take action.
Donald Trump, der auch mitteilt, wenn jetzt Deutschland und andere Maßnahmen gegen Russland ergreifen wollten, er sei okay damit. Segen aus Washington ist gegeben. Russland auf der anderen Seite weist alles zurück. Ist das jetzt am Ende eine Glaubensfrage?
Naja, hoffentlich nicht nur. Also man kann natürlich nur hoffen, dass das ausreichend ermittelt wird. Aber da diese Vergiftung, auch wenn Russland jetzt versucht, das durch Desinformation dieses Argument zu entkräften, aber diese Vergiftung hat in Russland stattgefunden. Das heißt, die primäre Ermittlung obliegt insofern dem russischen Staat. Und da bin ich sehr skeptisch, dass insofern wirklich eine Aufklärung stattfindet. Das unterscheidet ja jetzt den aktuellen Fall eben von dem Fall Skripal. Das war eben dieser Doppelagent, auf den ein Giftanschlag mit demselben Mittel und seine Tochter 2018 in London verübt wurde. Und es unterscheidet eben auch die Vergiftung von Litvinenko 2006 am Polonium. Das fand ja alles in England statt. Also konnte man da besser ermitteln. Genau wie hier der Tiergartenmord. Das war ja dieser georgischstammige Tschetschene, der letztes Jahr hier im Tiergarten erschossen wurde. Ob man jetzt in dem aktuellen Fall bei Nawalny ermittlungstechnisch weiterkommt, schwierig.
Ist halt die Frage, wer es macht. Also interessanterweise all diese Proteste aus dem Westen, vornehmlich aus Deutschland, diese scharfen Worte auch, dass sich die Bundeskanzlerin selbst dazu äußert, dass sie das nicht irgendjemandem anders überlässt, dass jetzt eine Debatte stattfindet über Nord Stream, die Pipeline und dergleichen mehr, scheint ja in Russland zumindest ein bisschen Eindruck gemacht zu haben. Man ist ja da wohl bereit, in die Sache genau hineinzuschauen. Aber was Sie aufwerfen, ist ja genau die Frage, wer sollte das idealerweise machen? Ich denke ja, wir haben ja Institutionen, eigentlich aus der Zeit des Kalten Krieges, wie die OSZE, sicherlich auch möglicherweise die Vereinten Nationen und ihre Chemiewaffenorganisation, wo man sagen könnte, in gewisser Weise bieten die möglicherweise eine größere Neutralität. Ob das nun wirklich zu Ergebnissen führt, ja, Frage.
Ja, vorausgesetzt, die jeweiligen Untersuchungskommissionen, die dann möglicherweise eingesetzt werden, bekommen in Russland auch entsprechende Zugänge. Also wie gesagt, ich bin, was das angeht, skeptisch. Ich glaube, man muss sich eher jetzt für die Zukunft überlegen, auf welche Beine man das Verhältnis zu Russland stellt. Und da wäre natürlich schon mal viel gewonnen, wenn Europa insgesamt sich jetzt auf einen härteren Kurs einigt und beispielsweise so ein Alleingang wie im letzten Jahr von Herrn Macron, der versucht hat, sich einseitig Putin anzunähern, sowas sollte halt zukünftig nicht mehr passieren.
Also, ja. Ich meine, es ist ja immer diese Doppelbewegung. Es gab ja die harte Linie gegen Russland nach der Annexion der Krim mit Sanktionen, wo sich die Europäische Union insgesamt verständigt hat. Und man hat jetzt Jahre gesehen, die man letztendlich so bilanzieren muss, so richtig viel gebracht hat es nicht. Deswegen immer wieder der Versuch, die Hand auszustrecken, zu sagen, können wir nicht doch das auf partnerschaftliche Basis stellen. Ich meine, die Nord Stream, ich habe es angesprochen, es ist ja nicht nur eine politische Frage, es ist eine wirtschaftliche Frage. Wenn man ein Land zu einem großen Energielieferanten erklärt, kann man gleichzeitig politisch auf Eiszeit schalten?
Nee, das ist natürlich schwierig. Deswegen glaube ich, eben muss man sich das angesichts dessen, was jetzt passiert ist, sonst kommen ja noch andere Sachen hinzu, also die offene Unterstützung zum Beispiel von dem autoritären Lukaschenko in Belarus durch Putin, das ist ja auch eine Absage im Grunde an freie liberale Gesellschaften. Ich bin aber, weil Sie es ansprechen, es macht jetzt aus meiner Sicht keinen Sinn, aktionistisch, so wie Friedrich Merz oder auch Norbert Röttgen hier zu fordern, dass man das Nord Stream 2 Projekt auf Eis legt. Das fehlen dieser, ich glaube, ins Pipeline rund 150 Kilometer jetzt noch. Es sind 10 Milliarden Euro investiert worden. Da gibt es Verträge. Also jetzt zu glauben, man könne das alles abblasen, ist auch aus juristischer Perspektive schlichtweg naiv und hängen natürlich auch Arbeitsplätze letztlich mit dran. Plus Deutschland steigt aus der Kohle, dem Atom. Also brauchen natürlich auch Strom. Aber wie gesagt, also für die Zukunft sollte man sich schon überlegen, auf welcher Ebene man mit Putin umgeht. Und man sieht ja, dass Zugeständnisse oder eben auch ein etwas softerer Kurs von Leuten, die in geopolitischen und Kategorien von Härte und Stärke denken, wie Herr Putin, das fruchtet nicht. Das lässt einen selber nur schwach erscheinen.
Aber natürlich bleibt dann ein zivil handelndes, eine politische Entität wie die Europäische Union immer schwächer. Also ich meine, auf den Punkt gebracht, letztendlich annektieren wir keine Gebiete, wir vergiften keine Systemkritiker. Das heißt, letztendlich, wenn man auf diese Gewaltlogik setzt und auf die Konfrontation, sitzt Russland immer am längeren Hebel.
Naja, das würde ich so gar nicht unterschreiben. Das ist ja letztlich eine Frage der Zeit. Also man hat in Belarus auch niemals geglaubt, dass die Bevölkerung sich trauen würde, aufzumucken. Letztlich ist dieser Mordversuch auch jetzt an Nawalny ist auch ein Zeichen letztlich der Schwäche, weil er eben doch in Russland großen Zuspruch hat und gerade auch in Sibirien, in Novosibirsk sehr großen Zuspruch hat. Also offensichtlich ist dieser Mann ja, weiß er noch jetzt nicht genau, wer dahinter steckt, ob es wirklich Putin war oder andere, die er auch der Korruption bezichtigt hat. Aber offenbar ist er für manche Leute wirklich gefährlich geworden. Und Experten, die sich damit viel besser auskennen als ich, glauben ja auch, dass Putin Lukaschenko deshalb jetzt so unterstützt, weil er Angst hat, dass eben diese Demokratisierungsbewegung auf Russland überschwappen könnten. Und wirtschaftlich steht Russland überhaupt nicht gut da.
Also. Nochmal ein Gedanke zum Schluss. Wie sehr müssten wir denn den Gedanken zulassen und erwägen, dass es keine Verantwortung des Kreml gibt für diese Vergiftung, diese wahrscheinliche Vergiftung?
Ja, dann müsste man sagen, gibt es insofern eine Verantwortung, als dass er seine Labore, wo diese Giftstoffe hergestellt werden, nicht unter Kontrolle hat und damit auch seine Sicherheits- und Geheimdienste nicht.
Lassen Sie uns über die Linken reden, denen Sie ja auch einige Texte, Essays gewidmet haben, zuletzt auch nicht der Partei Die Linke, aber doch dem Phänomen des Linksextremismus im Spiegel in einem Gastbeitrag. Die Partei Die Linke ist unser Thema. Seit dem Abend zeichnet sich nämlich ab, wer das neue Führungsduo sein könnte. Nach Janine Wissler aus Hessen hat die zweite Frau ihre Kandidatur für den Bundesvorsitz angekündigt, die Thüringer Landeschefin Susanne Henning-Wilsow. Die Frau, bevor jetzt alle denken, kenne ich nicht, die Frau, die den Blumenstrauß fallen ließ, vor die Füße des Thomas Kemmerich, nachdem der sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsident hat wählen lassen in Thüringen. Klingt das für Sie vielversprechend, eine solche oder ein solches Frauenduo an der Spitze der Linken?
Also wenn man sich mal anschaut, wie beide inzwischen in der Linkspartei durchaus auch angesehen sind, auch diskursprägend zum Teil sind und eben auch in ihrer medialen Außenwirkung, also beide verfügen über ein gewisses Charisma und auch gutes Auftreten, ist es, glaube ich, da kommen wir vielleicht noch drauf bei allen persönlichen Bedenken gegenüber der politischen Ausrichtung, die ich jetzt bei Frau Wissler habe, aber glaube ich, ist es zumindest von der Außendarstellung her, kann die Linkspartei dadurch eigentlich nur gewinnen. Also Herr Rieksinger war ja nun wirklich sehr, sehr farblos und hat der Partei eigentlich keinen großen Stempel aufgedrückt. Frau Kipping noch besser, aber Frau Kipping war durch diesen Dauerstreit mit Frau Wagenknecht natürlich auch innerparteilich immer angezählt und auch nicht wirklich eine starke Person.
Ich glaube, ganz egal, wer da an der Spitze der Linken gestanden hätte die letzten Jahre, hätte wahrscheinlich genau dieses Problem gehabt, nämlich diese sehr zerstrittene, in Flügel zerlegte Partei irgendwie zu ein und auf eine Linie zu bringen. Es ist jetzt natürlich die Frage, ist das anders? Also sind die Linken auch so diskussionsmüde und vielleicht auch so scharf aufs Kanzleramt sicherlich nicht, aber auf die Regierungsbeteiligung, dass da Dinge in Bewegung kommen, die bisher nicht möglich waren?
Ja, das denke ich schon, zumal man muss ja sehen, also gerade Frau Henning-Wilsow kommt aus Thüringen, wo ja die Linke eine relativ geräuschlose, pragmatisch orientierte Landesregierung mit Herrn Ramelow ja auch jetzt über Jahre wirklich, durchaus ja auch, was auch Konservative sagen, die haben ja keine radikale Politik gemacht. Und ich glaube, dadurch qualifiziert sie sich sicherlich auch parteiintern für mögliche Rot-Grün-Optionen.
Sie haben das angesprochen, gerade schon in so einem Nebensatz, die politische Orientierung von Frau Wissler, also der Kandidatin aus Hessen, die Ihnen an der einen oder anderen Stelle zu radikal ist, vermute ich mal.
Sie kommt eben ursprünglich wirklich vom sehr, sehr linken Flügel innerhalb der Linkspartei. Sie ist Mitglied einer trotzkistischen Gruppe, die sich nach Umbenennung inzwischen unter Marx 21 firmiert. Das ist natürlich schon ein Statement da zu sein. Gleichwohl ist mein Eindruck, dass sie dennoch nicht frei von Pragmatik ist. Also jetzt auch nicht vielleicht keine äußerst dogmatische Linksaußenposition bezieht. Ich glaube, da müsste man mal abwarten, wie sie sich dann auch innerparteilich positioniert. Aber prima facie ist es natürlich schon etwas, was ich etwas seltsam finde, dass man im aktuellen Zeiten noch Mitglied einer trotzkistischen Gruppe ist.
Das ist natürlich auch immer genau der interessante Punkt, weil das ja häufig in den politischen Auseinandersetzungen so als Vergleichsmaßstab herbeigeführt wird. Wie gucken wir auf die AfD und rechtsextreme oder ja Verwicklungen in sozusagen Gruppierungen hinein, die beispielsweise vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Und jetzt konservative Sicht einiger, warum sind so viele entspannt, wenn wir bei der Linken Ähnliches beobachten könnten?
Naja, das ist ja leider dieses unerfreuliche Phänomen, dass radikale Gruppierungen auf der Linken tendenziell von vielen Leuten, vor allem eben von bestimmten Linken, verharmlost werden oder man das vielleicht eher unter folkloristischen Aspekten betrachtet, während man bei Rechten zu Recht ja auch sehr streng ist. Man muss allerdings fairerweise auch sagen, dass also während ja nun wirklich also diese rechtsextremistischen Strömungen rund um Björn Höcke, der ja auch vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft ist seit März, in der AfD natürlich wirklich auch ja was zu sagen haben durchaus, also zwar vielleicht nicht komplett prägend sind, aber doch eben Einfluss haben, während eben diese linksradikalen Splittergruppen, die auch vom Verfassungsschutz teilweise beobachtet werden innerhalb der Linkspartei, die spielen in den Diskursen da eigentlich keine Rolle. Also ich glaube, diese Marx-21-Gruppe, die wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, aber es ist halt trotzdem eine radikale Gruppe innerhalb der Linken. Dennoch erscheint mir Frau Wissler auch insgesamt ein bisschen pragmatisch. Also ich glaube, würde da im Moment sagen, mal abwarten, wie sie sich positioniert und wie sie vielleicht auch reagiert, wenn man sie darauf anspricht.
Ich finde ja interessant die Funktion, die Linke da hat, eben ins linke und eben auch ins extremere linke Spektrum, ist ja idealerweise eine Integrationsfunktion. Also dass man feststellt, da gibt es sozusagen Gedanken, die ja durchaus System in Frage stellen sind, aber sie werden parlamentarisch irgendwie aufgefangen und auch kanalisiert und auch abgefedert. Idealerweise könnte die AfD eine solche Rolle spielen. Nur bei der AfD, Sie haben es ja angesprochen, weiß man nicht wirklich, wohin diese Reise eigentlich geht und ob das sozusagen der Versuch ist, extremere politische Meinung einzufangen und irgendwie auf den Boden der Demokratie zu holen oder ob man damit am Ende eine ganz andere Republik kriegt.
Ja, also bisher hat ja die AfD wirklich sich durch diese Janusköpfigkeit ausgezeichnet, dass sie sowohl eben das Radikale bis hinein ins Extremistische bedient hat, andererseits auch versucht hat, um bürgerliche Schichten zu kämpfen. Jetzt scheint es so zu sein, auch wenn ich immer noch finde, dass Herr Meuthen diesen Kampf viel zu schwach letztlich führt, aber weil er auch nicht gegen Höcke versucht, irgendwie vorzugehen. Aber zumindest ist es jetzt so in Ansätzen doch mal stärker versucht, sich eben von diesen Rechtsextremisten auch zu lösen. Aber nochmal zurück zur Linkspartei. Ja und nein. Also es ist nicht so, dass sie alles einfach integriert. Also es gibt nach wie vor innerhalb der Linkspartei eben auch eine Verharmlosung der Antifa. Also ich erinnere daran, dass Martina Renner, Bundestagsabgeordnete im Bundestag, eben mit einem Antifa-Sticker aufgetreten ist. Daraufhin bekam sie dann einen Ordnungsruf.
Aber da müsste Ihnen auch die SPD-Chefin Sorgen machen.
Ja,
die
tut sie ja auch.
Saskia Esken hat ja dann gesagt, Antifaschistin seit, ich weiß gar nicht, ich habe die Jahreszahl jetzt vergessen, aber seit langem schon.
Genau, und das Problem ist natürlich, ich meine, im Prinzip ist eigentlich jeder Demokrat ja natürlich Antifaschist, aber eben nicht im Sinne der Antifa. Und jetzt haben wir es halt schwarz auf weiß im aktuellen Verfassungsschutzbericht stehen. Unter dem Begriff Linksextremismus, da heißt es eben wörtlich, es gibt gut organisierte Kleingruppen, die unter dem Kampfbegriff des Antifaschismus direkte Angriffe mit schwersten Verletzungen auf politische oder vermeintlich politische Gegner begehen, um nazifreie Zonen zu schaffen. So, und ein Teil der Antifa ist gewaltbereit und das wird eben in einem Teil des linken Milieus, will man das nicht wahrhaben, das habe ich jetzt gesehen, ich habe das eben ja im Spiegel thematisiert, da gab es dann wieder Linke, die sich unfassbar über diesen Text aufgeregt haben. Andererseits aber eben auch sehr viele pluralistische Linke, die mir voll und ganz zugestimmt haben.
Ich glaube, die Aufregung kommt wahrscheinlich daher, wenn, und das kommt ja, ich unterstelle Ihnen das nicht, aber dieses Argument kommt immer wieder, die rechts verharmlosen wollen und rechtsextreme Gewalt, die dann auf die linksextreme Gewalt hinweisen.
Ja, absolut, aber das habe ich zum Beispiel geschrieben. Also das, natürlich ist der Rechtsextremismus ohne jede Frage im Moment die mit Abstand größte Gefahr. Und diejenigen, die behaupten, der Linksextremismus sei die größte Gefahr, das sind typischerweise eben Rechte, die genau diese Verharmlosung oder auch Ablenkung betreiben. Aber das mache ich nicht. Also ich habe, mein Argument ist ja zu sagen, also der Rechtsextremismus ist wirklich im Moment das Bedrohliche, Gefährliche. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir beim Linksextremismus nicht auch genau hinschauen müssen.
Ab heute wird gefeiert, die deutsche Einheit, 30 Jahre deutsche Einheit. Und wenn Sie jetzt denken, oh je, ich habe den September verpennt, es ist schon 3. Oktober. Nein, keine Sorge, die Feierlichkeiten beginnen schon heute, gut 30 Tage vorher, damit Corona-bedingt nicht so viel auf einmal passiert. Liane Bethnerz, Corona hat dieses Jubiläumsjahr ja ziemlich überschattet. Im letzten Herbst hatten wir ja noch sehr intensive Debatten rund um die Erinnerung an den Mauerfall vor 30 Jahren, über den Stand der inneren Einheit, natürlich auch gespickt durch die Landtagswahlen, die in diesem Jahr anstanden in ostdeutschen Bundesländern. Sollten wir denn jetzt diese Debatte eigentlich fortsetzen oder ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir diese Hitzigkeit dieser Zeit jetzt auch durch andere Themenlagen ein bisschen beendet haben?
Also Hitzigkeit zu überwinden ist natürlich immer eine gute Idee. Aber ich denke schon, das eben noch nicht wirklich vollkommene Bestehen der inneren Einheit, das wird uns auch weiter beschäftigen, spätestens im nächsten Jahr, wenn die Bundestagswahl ansteht und man wieder sehr genau auch hinschauen wird, wie anfällig ist eben der Osten nach wie vor für rechtes Gedankengut, sprich die AfD. Und ich wollte in dem Zusammenhang eben nochmal an eine Umfrage erinnern des Allensbach-Instituts vor etwa einem Jahr, wonach eben 47% der Ostdeutschen sich in erster Linie als Ostdeutsche und nicht als Deutsche sehen, im Gegensatz zu 71% der Westdeutschen, die sich vorrangig als Deutsche sehen. Also da sieht man, da ist schon noch was zu verbessern in Sachen innere Einheit.
Aber wissen Sie, ich glaube, da gibt es eben auch wirklich so eine Gesamtverantwortung, vor allem eine westliche Gesamtverantwortung. Mir ist es im Jahr 2019, als es so diese ganzen 70-Jahr-Feierlichkeiten gab, 70 Jahre Grundgesetz, 70 Jahre Bundesverfassungsgericht und so weiter, da war ganz selbstverständlich diese Geschichte, die ja fast 40 Jahre eine westdeutsche Geschichte war, zur gesamtdeutschen Geschichte geworden. Also insofern kann ich das schon nachvollziehen. Also Ostdeutsche kriegen natürlich auch in diesem Land die ganze Zeit mitgeteilt, ihr seid erstmal Ostdeutsche. Und Westdeutsche kriegen das Gefühl, da wo ihr angefangen habt, ist richtig und dann kam noch jemand dazu.
Ja, das ist ganz fraglos so. Also man muss ja auch sehen, das ist aus meiner Sicht auch immer unterschätzt worden. Also da sind ja nun wirklich einfach Erwerbsbiografien sind ja komplett weggebrochen. Also das, worüber Leute sich definiert haben, ihre Arbeit, ihren Betrieb, das war einfach weg. Dann die Entvölkerung, dass auch die junge Generation wegzieht, Ältere dort zurückbleiben. All das schürt natürlich Frustration und auch Ressentiments. Es ist nach wie vor so, dass viele Führungspositionen, also überwiegend sogar in den Top-Positionen sind, durch Westdeutsche besetzt. Und ich musste dieser Tage so dran denken, wieder, weil sich ja am 21. August war der 10. Todestag von Christoph Schlingensief, der ja schon Anfang der 90er diesen Film, das deutsche Kettensägen-Massaker, sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst. Also das, ich will jetzt gar nicht in so einen Jammerton einfallen und sagen, die Ostdeutschen haben alles Recht zu wehklagen und zu jammern, das sicher nicht. Aber man muss schon auch konzidieren, es ist halt nicht alles optimal gelaufen. Und wenn wir schon bei Corona sagen, wir überlegen, was hätte man besser machen können, kann man es da vielleicht auch mal überlegen.
Kleine Anekdote, dazu ganz, ganz gut passend. Als ich mal mit Wolfgang Thierse im Anschluss an eine Sendung, als er hier zu Gast war, sprach, hat er mich gefragt, wie viele Ostdeutsche haben Sie eigentlich unter Ihren regelmäßigen Gästen? Und ich konnte ihm das gar nicht beantworten, weil die Frage, die da immer kam, in der Zeit war ja, wie viele Frauen habt ihr da? Wie divers seid ihr? Und das Thema Ostdeutsche war gar nicht da. Und dann kam Wolfgang Thierse mit dieser Frage und ich fand's wirklich ganz interessant, weil das natürlich einfach wirklich auch eine Perspektivenfrage ist.
Stimmt.
Liane Bethnerz ist an meiner Seite, war an meiner Seite, muss ich jetzt fast sagen, Publizistin, Juristin. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen.